Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Yael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und heute sprechen wir über das Thema Parkinson. Zittern, steife Muskeln, verlangsamte Bewegungen. Circa 400.000 Menschen in Deutschland sind an der Parkinson-Krankheit erkrankt. Dabei schlummert die Krankheit oft schon viele Jahre im Körper, ganz bevor sich die ersten Symptome bemerkbar machen. Was sind die ersten Anzeichen von Parkinson? Was hilft Betroffenen? Und wie können sie ihre Selbstständigkeit möglichst lange aufrechterhalten? Darüber spreche ich heute mit Frau Professor Dr. Britt Mollenhauer. Sie ist Neurologin und Chefärztin an der Paracelsus-Elena-Klinik in Kassel. Außerdem ist sie Professorin für Neurologie an der Universitätsmedizin in Göttingen. Und sie hat einen großen Traum, Parkinson irgendwann heilen zu können. Und jetzt geht's los. Schön, dass Sie bei uns sind, liebe Frau Professor Mollenhauer.
Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Morbus Parkinson, Parkinson-Syndrom, das hat vielleicht jeder schon mal so gehört, aber was ist das eigentlich für eine Erkrankung? Wir kennen auch immer so dieses Stichwort neurodegenerativ. Helfen Sie uns mal weiter.
Also man spricht heutzutage tatsächlich von der Parkinson-Krankheit. Das ist eine neurodegenerative Erkrankung. Das heißt einfach, dass Neuronen, also Nervenzellen, zugrunde gehen. Und Alter ist eben der häufigste Risikofaktor. Und deswegen ist es eine altersassoziierte neurologische Erkrankung.
Ein Kollege aus dem Anti-Aging-Bereich hat gesagt, das sei eher eine neuroinflammatorische Erkrankung, also eine entzündliche Erkrankung im Gehirn. Hat er recht?
Ich glaube, da streitet sich tatsächlich gerade die Wissenschaft, was kommt zuerst? Ist die Degeneration das Erste und die Inflammation eine Reaktion darauf oder fängt es doch inflammatorisch an und dann degenerieren die Nervenzellen? Ich glaube, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Wir werden ja immer älter und hoffentlich längerlebig und hoffentlich auch gesund langlebig, aber die Zahlen sind enorm. Über 400.000 Menschen sind jetzt schon betroffen. Müssen wir damit rechnen, dass die Zahlen noch weiter steigen in Deutschland?
Also das denke ich schon alleine, weil Alter der größte Risikofaktor ist. Und da wir immer älter werden, werden wir auch mehr von diesen Erkrankungen letztlich bekommen. Es ist sogar so, dass es Schätzungen gibt, dass 2050 diese degenerativen Erkrankungen, zu denen ja der Parkinson zählt, aber auch der Alzheimer, letztlich als häufigste Todesursache an Nummer 1 kommen. Und die Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die das im Moment sind, die häufigste Todesursache, dann eher an Nummer 2 oder 3 rangieren.
Und ist das auch etwas, was mit unserem Lebensstil zu tun hat? Also gibt es vielleicht etwas ursprünglichere Kulturen, die das nicht entwickeln? Ist es eine Art Zivilisationserkrankung?
Das würde ich so nicht sagen. Es ist nun mal eine altersassoziierte Erkrankung. Und da früher vielleicht die Menschen nicht so alt geworden ist, war es nicht so häufig. Aber man kann jetzt, glaube ich, nicht so per se von einer Zivilisationserkrankung sprechen.
Wie alt sind denn die Patienten im Schnitt?
So 60 bis 65. Es gibt natürlich auch sehr viel jüngere und eben aber auch sehr viel ältere Patienten. Das ist sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, das Gros ist so zwischen 60 und 65 Jahren alt.
Man weiß ja, dass Parkinson-Krankheit schon frühe Vorboten hat, also Jahre bis Jahrzehnte, also auch durchaus schon bei jüngeren Menschen. Was passiert denn da so im Körper, bis sich dann diese Krankheit als Vollbild entwickelt?
Wenn die Krankheit diagnostiziert wird, dann ist sie mit motorischen Symptomen einhergehend, also Zittern oder Steifigkeit oder Verlangsamung. Und das löst aus etwas, was in Dopamin produzierenden Nervenzellen passiert. Und zwar verklumpt da ein Eiweiß, was in dieser Zelle vorhanden ist, das sogenannte Alpha-Synuclein. Und das verklumpt in diesen Zellen so, dass die Bläschen mit diesem Dopamin nicht mehr ausgeschleust werden können. Das heißt, die Zelle erstickt an dem Dopamin und gibt nicht mehr genügend Dopamin als Botenstoff für die zweite Nervenzelle frei, sodass es insgesamt einen Dopaminmangel gibt.
Können Sie das Hormon Dopamin noch mal näher erklären, bitte?
Also es gibt verschiedene Botenstoffe in unserem zentralen Nervensystem. Botenstoffe sind Stoffe, womit sich Nervenzellen miteinander unterhalten, so wie wir mit der Sprache. Und es gibt eben dopaminproduzierende Nervenzellen, die für motorische Nervenzellen ganz wichtig sind.
Motorik ist die Bewegung.
Motorik ist die Bewegung und die Beweglichkeit und das Unterdrücken des Zitterns. Und wenn in diesen entsprechenden dopaminproduzierenden Nervenzellen, also dopaminherstellenden Nervenzellen, dieses Alpha-Synuclein verklumpt, dann kann diese Zelle dieses Dopamin nicht mehr an die zweite Nervenzelle abgeben. Das heißt, es stockt mit der Kommunikation, mit der Unterhaltung zwischen zwei Nervenzellen. Und so ist dieser Dopaminmangel erstmal der erste Ausdruck des Parkinsons und löst dann eben sowas wie Zittern oder Steifigkeit aus.
Oder auch so diese kleinschrittigen Gang und die gebeugte Körperhaltung, oder?
Ja, genau. Das ist vielleicht auch eher so im mittleren Stadium dann so. Die wenigsten kommen wirklich primär mit einer Gangstörung. Das erste Zeichen ist ganz häufig ein Zittern, meistens eben ein Ruhezittern. Parkinson beginnt meistens einseitig, also ein einseitiges Ruhezittern und so eine gewisse Steifigkeit. Manche haben so Schulterschmerzen und schwingen den Arm nicht mehr mit. Das sind so die ersten Zeichen. Aber klar, der Gang ist ganz oft betroffen, wird dann auch sehr oft kleinschrittig und dieses von übergebeugte Gangbild kommt auch bei vielen Personen dann dazu.
Und dieses Zittern, da habe ich mal gelernt, das ist Pillendreher-Tremor genannt. Das ist ja jetzt kein schöner Begriff. Wir Mediziner nehmen ja manchmal Begriffe für Sachen, die gar nicht so schön sind, die irgendwie niedlich oder verschönend klingen oder auch irgendwie inadäquat sind.
Das stimmt, es trifft es tatsächlich manchmal ganz gut. Manchmal hat dieses Zittern, dieses meist ja einseitige Zittern, so eine leicht rollende Komponente, also so eine rotatorische Komponente der Finger. So als würde man in dem Moment irgendetwas drehen. Mhm. Also das ist tatsächlich relativ typisch, aber auch nicht immer bei allen Zittern des Parkinsons immer so vorhanden.
Mhm. Dopamin haben Sie jetzt schon erklärt, das ist ein Botenstoff. Viele kennen das ja so als Belohnungshormon. Wie hängt das jetzt mit der Bewegung und Beweglichkeit zusammen?
Dopamin hat relativ viele Aufgaben letztlich im Gehirn. Und beim Parkinson speziell werden diese dopaminproduzierenden Nervenzellen zugrunde gehen. Das ist tatsächlich ein relativ häufiger Stoff im zentralen Nervensystem und mit vielen, vielen Funktionen und auch letztlich Krankheiten zusammenhängend. Es ist beispielsweise auch so, dass wir mit unseren Parkinson-Mitteln auch Suchtverhalten auslösen können. Also wir können da auch einiges mit anrichten, wenn wir da mit unseren Medikamenten letztlich eingreifen und den Dopaminspiegel anheben.
Mhm. Also es heißt, es hat auch durchaus schöne Gefühle zur Folge.
Das kann durchaus sein. Es gibt tatsächlich Parkinson-Patienten, die lieben ihre Medikamente und nehmen dann leider auch ein bisschen zu viel davon. Ach. Weil das schon in gewisser Weise auch irgendwie letztlich ja, einen ganz zufrieden macht.
Es gibt eine Hirnregion oder ein Areal, das nennt man Substantia nigra. Ist das, habe ich zumindest damals gelernt, immer noch die Region, wo Parkinson entsteht?
Also die motorischen Beschwerden auf jeden Fall, also wie wir ja im Moment den Parkinson auch definieren anhand dieser motorischen Beschwerden, die beginnen tatsächlich mit der Degeneration oder dem Zugrundegehen von Dopamin produzierenden Nervenzellen in dieser Substantia nigra. Die ist ja so im Hirnstamm, so auf Ohrhöhe etwa und ist eben schwarz gefärbt und die verblasst tatsächlich bei den Betroffenen durch diese Degeneration und sie ist dann gar nicht mehr unbedingt schwarz. Und da ist der Ursprung der motorischen Beschwerden.
Mhm. Aber sind noch andere Gehirnareale betroffen?
Erstens ist es so, dass der Parkinson eine voranschreitende Erkrankung ist, weil nämlich dieses Verklumpen von diesem Alpha-Synuclein auch von Nachbarzelle zu Nachbarzelle weitergegeben wird, sodass im weiteren Verlauf viele Areale des Gehirns betroffen sind. So kann es eben auch sein, dass zum Beispiel das Gedächtnisareal betroffen ist und viele Parkinson-Patienten haben im Laufe ihrer Erkrankung tatsächlich Gedächtnisschwierigkeiten. Mhm. Man weiß aber auch, dass viele andere Areale unterhalb der Substantia nigra schon betroffen sind im sehr, sehr frühen Stadium der Parkinson-Krankheit, wenn vielleicht noch gar kein Zittern zum Beispiel aufgetreten ist. Mhm. Und diese Areale, wenn die betroffen sind, machen eher die sogenannten nichtmotorischen Symptome. Dazu gehört zum Beispiel die Riechstörung oder auch die REM-Schlaf-Verhaltensstörung. Das ist das Ausleben von Träumen im REM-Schlaf.
Also in einer Schlafphase, wo man träumt.
Genau, dieses Rapid Eye Movement steht ja dafür, dass man eigentlich träumt und nur die Augen bewegt. Und in dem Fall verkoppelt sich der Kern mit den Muskeln in den Extremitäten und man bewegt sich im Traum oder redet oder schreit sogar im Traum. Oftmals sind diese Träume negativ und das ist sehr pathognomonisch für eine spätere Parkinson-Erkrankung.
Also nochmal, was für Symptome im Schlaf sind Vorausboten für die Parkinson-Erkrankung?
Das Ausleben von Träumen. Also wenn zum Beispiel der Bettpartner das Gefühl hat, hier wird geträumt und der Bettpartner wird zum Beispiel von einem Tier verfolgt und der schreit und fuchtelt oder fällt vielleicht aus dem Bett oder schlägt sogar so um sich, dass der Bettpartner getroffen wird. Das sind relativ klare frühe Indikatoren für eine Parkinson-Krankheit.
Oh, wow.
Kann aber auch durch manche zum Beispiel Antidepressiva ausgelöst werden und zum Beispiel auch bei heftigem Schnarchen durch Sauerstoffmangel, das muss man im Endeffekt im Schlaflabor untersuchen, ob das wirklich im REM-Schlaf ist und ob das genau das ist, was dieser Vorbote ist für den Parkinson.
Genau, also REM-Schlaf, halten wir fest, ist der Traumschlaf und steht für Rapid Eye Movement, weil sich in dieser Phase die Augen so schnell hin und her bewegen.
Genau.
Alpha-Synuklein, ist das ein Protein? Sie haben gesagt, das verklebt, das wird funktionslos, geht kaputt. Haben wir alle das und verändert sich das einfach negativ? Was ist die Funktion dieses Proteins im gesunden Zustand? Weiß man das?
Ja, man weiß noch nicht vielleicht alles, aber man weiß einiges. Dieses Alpha-Synuklein ist im Grunde fast in jeder Zelle vorhanden und hat gerade in diesen Dopamin herstellenden Nervenzellen die Aufgabe, diese kleinen Bläschen, wo das Dopamin drin ist, nach außen zu schleusen. Also die an die Membran der Zelle zu docken und das zu öffnen und nach außen zu schleusen als Botenstoff, um dann eben der zweiten Zelle zur Verfügung zu stehen. Mhm. Und wenn dieses Eiweiß oder Protein verklumpt, dann kann es das eben nicht mehr machen. Dann kann es nicht mehr diese Bläschen öffnen und dieses Dopamin kann nicht mehr nach außen geschleust werden.
Man sagt ja, dass alternde Zellen immer mal wieder Schäden im Eiweißbereich haben, also das Eiweiß sich verklebt. Besonders zum Beispiel durch hohe Zuckerspiegel. Ist das auch ein Risikofaktor dann für die Parkinson-Krankheit? Also könnte es sein, dass auch im Gehirn zu viel Zucker angekommen ist und deswegen das Alpha-Synuklein kaputt gegangen ist?
Also allein ich sicher nicht, aber wir wissen tatsächlich, dass zum Beispiel Personen, die zusätzlichen Diabetes haben, also hohe Zuckerwerte im Blut, dass die ein höheres Risiko haben, Parkinson zu bekommen und auch, wenn sie einen Parkinson haben, einen etwas schlechteren Verlauf. Deswegen sollten die gerade insbesondere sehr darauf achten, dass die Zuckerwerte in Norm sind.
Und gibt's auch genetische Faktoren?
Ja, es gibt auch genetische Faktoren. Man denkt so im Moment so vielleicht 10, 15 oder 20% der Parkinson-Krankheiten sind durch Mutationen im Erbmaterial verursacht. Bei den anderen 80% weiß man es letztlich nicht, was es verursacht. Man kennt natürlich noch andere Risikofaktoren, zum Beispiel den Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, also Herbiziden und Pestiziden. Beispielsweise die Landwirte haben ein sehr großes Risiko. Vor ein paar Monaten ist es so, dass bei Landwirten die Parkinson-Krankheit als Berufserkrankung in Deutschland anerkannt wird.
Mhm. Unsere Hörerinnen und Hörer fragen sich jetzt womöglich, ob sie selber schon Frühsymptome haben und checken sich jetzt durch. Also worauf müsste man achten? Was sind die ersten Anzeichen? Sie haben was von Schulterschmerzen gesagt, das haben ja echt viele.
Wobei, das ist ein motorisches Symptom. Das ist tatsächlich dann erst, wenn der Parkinson schon richtig ausgebrochen ist. Davor haben wir diese sogenannten nicht-motorischen Symptome und da ist eben ganz früh wahrscheinlich die Riechstörung, also das verminderte Riechen, das verminderte Wahrnehmen von Gerüchen. Eine Sache dann diese REM-Schlafstörung, die wir schon genannt hatten, mit dem Ausleben von Träumen. Oft sind Depressionen auch im frühen Stadium vorhanden und eine gewisse Darmträgheit, harter Stuhl, selten auf Toilette gehen. Das ist so für sich alles nicht so ganz spezifisch für den Parkinson, außer dieses Ausleben der Träume. Aber wenn zweierlei Dinge zusammenkommen, zum Beispiel wenn jemand schlecht riecht und eine Depression hat oder schlecht riecht und einen harten Stuhlgang hat, dann sind das schon ganz klare Risiken für einen später sich entwickelnden Parkinson.
So, jetzt kriegen Sie aber viel zu tun als Neurologen, weil Verstopfung hat ja irgendwie jeder Dritte oder so. Also zumindest ein sehr häufiges Symptom und auch Depressionen, muss ich ehrlich sagen. Empfehlen Sie denen tatsächlich, sich mal durchchecken zu lassen? Und wenn ja, gehen Sie zum Hausarzt, gehen Sie zum Neurologen. Worauf muss dann geachtet werden?
Also wie gesagt, gerade die Depression und die Darmträgheit, das sind jetzt sehr unspezifische Symptome. Aber wenn das zusammen einhergeht mit dem Riechen, mit dem Riechverlust, dann würde ich schon sagen, könnte man das mal untersuchen. Dann hat man ja erstmal ein höheres Risiko. Das heißt nicht, dass man das behandeln kann, aber da arbeiten wir letztlich dran. Mhm. Dann kommen wir jetzt schon so ein bisschen zu den Therapien. Also im Grunde ist es so, wir können den Parkinson nicht heilen. Mhm. Wir können ihn im Moment nicht stoppen. Es ist eine Erkrankung, die fortschreitet. Dieses Alpha-Synuklein in diesen Dopamin herstellenden Nervenzellen breitet sich aus im Gehirn. Wir können das nicht unterbinden. Mhm. Aber es gibt eine ganze Reihe von Medikamenten, die im Moment in der klinischen Prüfung sind, um genau das zu verhindern, dass es nämlich sich ausbreitet. Und von diesen Studien weiß man im Moment, dass sie eigentlich nicht funktionieren, obwohl die Medikamente doch eigentlich ganz schlau sind und es vielleicht könnten. Also zumindest von den jetzigen Vorstellungen, wie das in der Zelle funktioniert, müsste das eigentlich auch funktionieren. Und unsere Vorstellung im Moment ist eben, dass wir das vielleicht viel zu spät anbieten, wenn dann eben das Zittern schon da ist. Und da wissen wir eben, dass ungefähr 70% dieser dopaminherstellenden Nervenzellen schon zugrunde gegangen sind. Und vielleicht funktionieren die, wenn wir das viel, viel früher geben. Und vielleicht können wir dann den Parkinson sogar verhindern. Mhm. Also wenn wir Personen haben, die beispielsweise schlecht riechen, so eine REM-Schlafstörung haben und wir doch sicher sind, die haben eindeutig ein hohes Risiko. Es gibt keine anderen Gründe, warum sie zum Beispiel dieses Ausleben haben. Es gibt keine Antidepressiva, die das auslösen oder auch keine chronische Nasennebenhöhlenentzündung, die das Riechen vermindert, dann könnten solche Personen in Zukunft vielleicht an solchen Studien teilnehmen mit neuen Medikamenten, wo wir versuchen, den Parkinson tatsächlich zu verhindern.
Du warst gerade bei deinem Arzt oder deiner Ärztin, hast aber trotzdem noch Fragen? Das TK-Ärztezentrum liefert dir an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr Antworten zu gesundheitlichen Themen. Du erreichst das Team aus Fachärzten und Fachärztinnen ganz einfach online im passwortgeschützten Bereich Meine TK.
Wenn der Parkinson sich jetzt entwickelt und voranschreitet, welche weiteren Symptome treten auf und wie sieht's dann aus, wenn er wirklich ganz schwer ist? Also wir haben jetzt die leichte Vorstufe schon kennengelernt. Wie ist das mittlere Stadium oder das sehr späte Stadium?
Ich sage immer, dass der Parkinson im weiteren Verlauf so ein bisschen seine Zuverlässigkeit verliert. Dahingehend, dass am Anfang kann man diese Symptome des Zittern und die Steifigkeit, die Feinmotorikstörung mit den dopaminergen Medikamenten, die wir ja zur Hand haben, doch irgendwie ganz gut lindern. Also man kann es vielleicht nicht ganz ausradieren und man kann es nicht zum Stoppen bringen. Das schreit dann fort. Und dann ist es eben so, dass dadurch, dass diese zweite Nervenzelle nicht mehr so viel Dopamin abbekommt, stirbt auch diese zweite Nervenzelle ab. Und an der zweiten Nervenzelle sind ja die Rezeptoren, die auch unsere Medikamente bedienen sollen. Das heißt, wir haben im Laufe der Erkrankung eigentlich immer weniger Rezeptoren, die wir mit unseren Medikamenten ansprechen können. Und dadurch verliert der Parkinson insofern seine Zuverlässigkeit, als es dann sein kann, dass man dann eben nicht mehr ganz so symptomfrei über den Tag oder mit weniger Symptomen, sondern dass es eben dieses Nachlassen der Medikamentenwirkung, man denkt, oh, jetzt muss aber mal langsam die nächste Tablette kommen. Und dann kann es eben sein, dass man häufiger Tabletten nehmen muss. Es gibt dann im späteren Stadium der Erkrankung durchaus Patienten, die alle 4-, 3- oder sogar 2-stündig Tabletten nehmen müssen, um diesen Dopaminmangel auszugleichen.
Nehmen die dann Dopamintabletten?
Ja, also das ist Levodopa, was sie nehmen, was der Körper letztlich dann auch aufnimmt und vertragen wird und dann auch ins Gehirn gelangt und eben an diesen Rezeptoren andockt. Wir haben, ich schätze mal, so 15 verschiedene Medikamente an der Hand. Das ist eben nicht nur Levodopa, sondern es gibt auch sogenannte Dopaminagonisten. Das sind Medikamente, die am selben Rezeptor gleich wirken, aber chemisch verändert sind. Die muss man zum Beispiel nur einmal am Tag nehmen. Aber wir haben, wie gesagt, eine ganze Reihe von Medikamenten, je auch nach Stadium und vielleicht auch je nach anderen weiteren Erkrankungen, Zustand des Patienten. Das kann man eigentlich sehr personalisiert für jedes Stadium spezifisch einstellen. Und zum Schluss, wenn es dann wirklich so ist, dass alle 2 Stunden Medikamente nötig sind, dann gibt es eben auch Möglichkeiten der Pumpentherapie, dass das Levodopa dann mit einer Pumpe kontinuierlich in den Körper transportiert wird.
Das erinnert so ein bisschen an Diabetes, wo ja auch irgendwann die Zellen insulinresistent werden und der Zucker dann nicht mehr in die Zellen gelangt. Und auch dann gibt man ja den Patienten manchmal auch Insulin, ne, wenn die es stimulieren und so nicht mehr klappt.
Ich denke schon, das ist sehr ähnlich, also sozusagen eine Ersatztherapie für das, was der Körper nicht mehr herstellt. Mhm. Und da das Physiologische eben relativ gleichförmig gebildet wird, im gesunden Zustand versucht man das beispielsweise dann eben mit Pumpen, das wiederherzustellen, dass es so einigermaßen physiologisch gleichförmig vorhanden ist und die Rezeptoren gleichförmig stimuliert werden können.
Aber da muss nicht gemessen werden, wie ist der Dopaminspiegel jetzt, sondern wird einfach gepumpt, wie es einem geht.
Da wird gepumpt und einfach auf die motorischen Symptome letztlich geachtet. Mhm. Noch vielleicht eine andere Geschichte, die jetzt noch gar nicht zur Sprache kam, ist letztlich die Tiefenhirnstimulation. Das ist nämlich tatsächlich auch etwas, es hat ja schon eine relativ lange Tradition und ist sehr ausgereift. Das ist irgendwie ähnlich wie bei einem Herzschrittmacher. Mhm. Werden Elektroden in das Areal der Bewegungszentren gelegt über einen neurochirurgischen Eingriff und dann wie bei einem Herzschrittmacher mit einem Akku letztlich verbunden. Und da können dann diese Zellen, statt dass man sie mit Tabletten stimuliert, eben elektrisch stimuliert werden. Und so kann man auch eine relativ gleichförmige Verbesserung dieser motorischen Symptome erzielen.
Mhm. Gibt es eigentlich Unterschiede zwischen Männern und Frauen?
Also Männer haben mehr Parkinson. Warum auch immer, ist nicht ganz geklärt. Was dann die Symptome und den weiteren Verlauf angeht, gibt es eigentlich keine Unterschiede.
Und wenn man betroffen ist, welche Hürden hat man da so im Alltag? Also was macht das Leben besonders schwierig?
Also ich glaube schon, dass am Anfang die Diagnose gerade auch bei jüngeren Menschen erstmal schwer zu verdauen ist. Das ist nun mal eine Krankheit, man kann sie nicht heilen, sie schreitet voran. Wie gesagt, am Anfang kann man sie mit Medikamenten noch so einigermaßen in den Griff bekommen, aber in der Regel nach 4 bis 6 Jahren treten dann eben diese Wirkungsschwankungen auf und dann wird es tatsächlich komplizierter. Und wenn die Parkinson-Erkrankung die Zuverlässigkeit verliert, dann wird halt auch der Alltag einfach ein bisschen schwierig. Dann muss man immer sich mal einen Wecker stellen für die Medikamente oder kann nicht so zuverlässig immer morgens funktionsfähig seinen Dauerlauf machen oder sowas. Also das wird dann schon einfach auch ein bisschen schwierig und da braucht es natürlich schon eine ganze Menge auch an weiteren Therapien, also gerade Physiotherapie ist im weiteren Verlauf auch sehr, sehr wichtig und man hat dann schon auch zu tun mit seinem Parkinson. Also man soll auch ein bisschen was zu tun haben, weil eine Stunde Sport am Tag ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig und den muss man sich einfach nehmen.
Eine Stunde?
Eine Stunde sollte man sich nehmen.
Okay, und was muss man da so machen?
Da gibt's kein Patentrezept, würde ich mal sagen. Das Wichtigste ist, dass man was macht. Und wenn man auch vielleicht nicht so gewohnt ist, Sport zu machen, wäre es schon wichtig, etwas zu machen, was man wirklich macht und was einem Spaß macht. Ich meine, wer noch nie gerne geschwommen ist, der fängt dann nicht an mit Schwimmen. Also ich finde das Laufen oder das Spazierengehen, vielleicht auch mit Nordic Walking Stocken, das ist so das Einfachste. Fahrradfahren ist oft auch ganz gut, wobei da muss die Balance stimmen. Wer noch nie auf einem Fahrrad saß, sollte dann jetzt auch nicht anfangen mit dem Fahrrad. Man sollte möglichst eine Sportart wählen, die ungefährlich ist. Vom Fahrrad kann man runterfallen und wenn man sich dann noch das Bein bricht und mit Parkinson kann es auch ein bisschen schwierig werden. Aber Sport an sich ist ganz wichtig. Übrigens ist Sport auch ganz, ganz wichtig schon im mittleren Lebensjahr. Also eigentlich sollte jeder Mensch eine Stunde Sport treiben am Tag, um auch solche Krankheiten zu verhindern. Also
machen wir.
Genau, das machen wir und das ist ganz wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, weil man kann dann auch, wenn man vielleicht das Risiko hat, Parkinson zu bekommen, das wirklich rauszögern. Also da gibt's wirklich auch Studien, die das ganz klar zeigen.
Ja, also mein Lieblingsspruch ist, wenn man Sport in kleine Fläschchen abfüllen würde, dann wäre es das Anti-Aging-Mittel schlechthin.
Ja, das stimmt. Aber wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man es macht.
Und ist denn auch Muskelaufbau wichtig oder ist es ganz egal, ob das Ausdauer oder funktionelles Training, also Bewegungsabläufe, Tanzen beispielsweise oder wirklich Pumpen ist?
Muskelaufbau ist wichtig, darf es aber nicht alleine sein. In den Muskeln haben wir unsere Mitochondrien, das sind ja unsere Kraftwerke. Die haben auch einen sehr großen Anti-Aging-Effekt. Also insofern sollte man schon zusehen, dass man seine Muskeln trainiert. Aber ein Großteil dieser Stunde Sport sollte in Ausdauer liegen.
Okay, warum weiß man das?
Also es ist schon ziemlich bewiesen, dass wenn man die Muskeln bewegt, und das macht man nur mal beim Ausdauertraining noch mal ein bisschen mehr als nur beim Muskelaufbau, dann sondern die Muskeln diese sogenannten Myokine aus. Und die Myokine gehen ja in unser System und sind anti-inflammatorisch und auch anti-aging-mäßig ganz gut. Und wenn die in unser System geraten, ehrlich gesagt sind die sogar, das ist ganz spannend, auch dafür verantwortlich, dass wir gute Bakterien im Darm haben. Also deswegen denke ich, dass das Ausdauertraining noch ein bisschen mehr dazu führt, dass diese Muskeln bewegt werden und diese Myokine sich absondern.
Sie haben vorhin schon gesagt, dass es sinnvoll sein könnte, möglichst frühzeitig die Diagnose zu stellen und zu erahnen, in welche Richtung sich das jetzt alles entwickeln könnte. Wir brauchen also einen Frühtest. Gibt es das schon? Ein Bluttest etwa?
An dem Bluttest arbeiten sehr, sehr viele, wir auch. Das ist tatsächlich noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Das muss noch weiter unabhängig nochmal untersucht werden, ob das jetzt wirklich was ist, was zum Beispiel jeder Hausarzt in seiner Praxis anbieten kann. Soweit sind wir leider noch nicht. Ein guter Frühtest ist im Übrigen auch ein Riechtest. Also da gibt es diverse Riechteste, die man machen kann, weil wie gesagt, das ist so eins der sehr, sehr frühen Symptome. Und es gibt einen Test, der in den letzten Jahren entwickelt wurde. Man kann nämlich dieses fehlgefaltete oder Sie sagten verklebte Alpha-Synuklein tatsächlich sogar in der Nervenflüssigkeit nachweisen und zwar recht sensitiv und spezifisch. Allerdings in der Nervenflüssigkeit, das heißt, da ist eine Lumbalpunktion. Es ist was ganz Harmloses für uns Neurologen, ist es wie eine Blutabnahme. Und da kann man tatsächlich auch schon ganz klar sein Risiko viele, viele Jahre vorher nochmal ganz spezifisch untersuchen lassen. Auch der Test ist zwar in den USA tatsächlich kommerziell erhältlich, in Europa oder in Deutschland noch nicht, aber das kommt, glaube ich.
Ich erinnere mich noch daran, ich habe das auch gelernt in meinem praktischen Jahr, da war ich in der Neurologie und habe auch gelernt zu punktieren und man muss das wirklich auch sagen, man macht das in einem Bereich, wo ja das Rückenmark per se schon aufgehört hat und wirklich nur noch Wasser ist und so einzelne Fasern rumschwimmen, da trifft man nichts, deswegen ist es auch nicht so gefährlich, wie das vielleicht der Laie so fürchtet, oder?
Es ist völlig harmlos und wir machen hier auch ganz viele in der Klinik und es ist wie eine Blutabnahme, also das ist überhaupt kein großes Problem.
So, und dann habe ich mal gelesen, dass auch Hunde Parkinson erschnüffeln können.
Ja, da gibt's tatsächlich Studien. Es gibt auch Menschen, die das wohl riechen können. Also Hunde vielleicht sogar noch viel früher. Das ist so, dass der Parkinson, ich sagte ja vorhin, dass der eigentlich unterhalb der Substantia nigra beginnt, also zum Beispiel auch im Darm möglicherweise, also fernab des Gehirnes. Und wir wissen eben auch, dass die Haut betroffen ist. Also in der Haut finden wir dieses verklumpte Alpha-Synuclein auch. Das kann man auch diagnostisch nutzen als Testverfahren.
Eine kleine Biopsie bei uns Hautärzten machen und dann in die neurologische Klinik schicken zur Analyse.
Genau, also da wird hart dran gearbeitet, weil es natürlich auch weniger invasiv ist oder weniger gefährlich wie vielleicht doch eine Lumbalpunktion oder eine Nervenwasseruntersuchung. Ein Bluttest wäre immer noch das Allerbeste. Deswegen, ich hoffe, dass wir ganz bald den Bluttest haben können. Aber wie gesagt, die Haut ist betroffen vom Parkinson und das führt offenbar so zu Veränderungen, dass manche Parkinson-Patienten eben auch so eine teigige Haut haben oder eben vielleicht auch Absonderungen haben, die von einem Hund erschnüffelt werden können.
Ich habe ja öfter mal Patienten auch, diese Diagnose, ne, bleibt ja bei Hautpatienten nicht aus. Und charakteristisch ist da dieses sogenannte Salbengesicht. Schon wieder so ein Begriff von Medizinern für etwas, was irgendwie nicht angemessen ist, so zu nennen. Aber wir nennen es eben so Salbengesicht. Und man sieht praktisch eine verringerte Mimik bei den Patienten. Und die Haut wirkt, wie Sie sagen, teigig oder eben auch so fettig, schweißig, glänzend. Hat das mit einer Fehlsteuerung der Drüsen durch Nerven, die dann auch eben nicht mehr so gut funktionieren, zu tun? Oder wie erklärt man sich das als Neurologe?
Ich als Neurologin würde jetzt zumindest mal vermuten, dass es vielleicht auch daran liegt, dass man eben keine Gesichtsmimik hat. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass da einfach der Lymphfluss einfach auch gestört ist. Mhm. Aber die Haut selber hat ja auch Parkinson. Also das ist vielleicht eine Vielzahl von Veränderungen an der Haut, die das machen. Aber Sie sagen schon, ein Salbengesicht ist ja nicht nur die Hautveränderung, sondern vor allem auch die reduzierte Mimik. Es ist ein reduzierter Lidschluss, also dass einfach nicht so häufig mehr geblinzelt wird und nicht mehr so rege gelacht wird. Also einfach die Gesichtszüge sind etwas erstarrt.
Die Techniker macht den Mythencheck.
Mythos Nummer 1. Parkinson ist eine Muskelerkrankung.
Nein, ist es nicht. Es ist eine Gehirnerkrankung, aber in Zentren des Gehirns, die die Muskeln steuern. Insofern kommt es zur Muskelsteifigkeit, ist aber keine Muskelerkrankung.
Mythos Nummer 2. Parkinson tritt vor allem im Alter auf.
Alter ist ein großer Risikofaktor für Parkinson. Es ist aber mitnichten so, dass nur alte Menschen Parkinson bekommen.
Mythos Nummer 3. Alle Menschen mit Parkinson zittern.
Das stimmt nicht. Es gibt auch Parkinson-Patienten, die nicht zittern. Ich glaube, es ist so 50-50. Der Parkinson ist vielschichtig, was die motorischen Symptome angeht. Und das Zittern ist eben nur eins der Symptome, Muskelsteifigkeit oder Minderbeweglichkeit. Mhm. Das gehört auch noch dazu und kommt eben auch ohne Zittern vor.
Das war der Mythencheck der Techniker.
Dann sagt man doch auch sowas wie Boxen oder auch Medikamente, die können vielleicht auch Parkinson auslösen?
Ja, also das stimmt schon. Boxen ist nun mal ein Risikofaktor, weil diese sehr, sehr langen Nervenzellen, aber Millionen, die wir da ja im Gehirn haben, können durch das Boxen tatsächlich unterbrochen werden. Und deswegen ist das ein großer Risikofaktor. Unser menschliches Gehirn ist nun mal nicht so aufgehängt wie beim Specht, dass es alles gut elastisch da federt, sondern da kommt es schon zu Traumen und zu kleinen Verletzungen und Zerreißungen von Nervenzellen. Und das ist dann schon auch ein Risikofaktor für Parkinson. Genauso natürlich zahlreiche Medikamente, die letztlich dann den Dopaminspiegel künstlich nach unten regulieren, beispielsweise Neuroleptika.
Welche Umweltfaktoren spielen womöglich eine Rolle? Sie haben schon was von Pestiziden gesagt.
Genau, also Herbizide, Pestizide stehen schon auch stark im Verdacht oder es ist inzwischen sehr bewiesen, dass die vermehrt dann mit einem Risiko, ein Parkinson zu entwickeln, auch einhergehen. Deswegen sind ja Landwirte eben auch so stark betroffen, aber auch andere, die damit umgehen. Was ansonsten an Umweltfaktoren eine Rolle spielt, vermag ich jetzt nicht zu sagen. Es gibt jetzt eine neue Studie, die ja auch Mikroplastik dafür verantwortlich macht. Aber Mikroplastik haben wir jetzt auch noch nicht so lange in unserer Atmosphäre. Und vor 200 Jahren gab es auch schon Parkinson. Aber vielleicht ist da auch das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Sie haben jetzt schon öfter den Darm erwähnt. Und ich finde das einen ganz wichtigen Bereich, der ja für viele Organe in unserem Körper relevant ist, auch fürs Immunsystem. Und tatsächlich spricht man ja vom Darmhirn oder auch von einer Darm-Hirn-Achse. Was hat es damit auf sich? Wie sind die beiden verbunden und was könnte da für einen Einfluss auf Parkinson-Entstehung existieren.
Wir vermuten bei manchen Parkinson-Patienten, dass die Erkrankung tatsächlich durch den Darm kommt oder durch den Darm getriggert wird. Der Darm ist eigentlich ein an sich abgeschlossenes System, aber er ist natürlich auch extrem innerviert und hat damit eine ganz große Verbindung mit dem Gehirn. Und man vermutet, dass vielleicht irgendetwas durch den Darm auch durchgeht und durch diese Nervenverbindung letztlich ans Gehirn transportiert wird. Vielleicht auch nur eine Information, was dann am Ende dazu führt, dass dieses Alpha-Synuclein verklumpt. Man weiß es nicht ganz genau. Man weiß aber auf jeden Fall, dass ein abgedichteter Darm ein geringeres Risiko darstellt. Das heißt, wir sollten zusehen, dass wir uns so ernähren, dass unser Darm dicht ist. Und das sind wirklich die Ballaststoffe ganz, ganz oben stehen die. Die können nämlich dafür sorgen, dass die Bakterien in unserem Darm so gesund sind, dass die Schleimbarriere im Darm dicht hält und der ganze Schlunz nicht aufgenommen wird in unserem Körper. Ich glaube schon, dass im Darm auch der Schlüssel zum Alter auch ein bisschen liegt. Und wer eine gute Darmgesundheit hat, und die erreicht man übrigens auch mit viel Bewegung, kann dadurch das Altern oder auch Alterserkrankungen wie den Parkinson letztlich vermindern, das Risiko darauf.
Gibt es Menschen auf der Welt, die eine ganz tolle Darmflora haben durch Ernährung mit löslichen Ballaststoffen, die das Futter für die lieben Bakterien sind und vielleicht auch probiotischer Nahrung, so lebendige Bakterien wie in fermentierter Kost zum Beispiel, haben diese Menschen weniger Parkinson?
Ich glaube schon, dass es so ist. Da gibt es eine Studie, die wirklich gezeigt hat, dass je höher man mediterran isst mit vollwertiger Ernährung und Ballaststoffen und viel Gemüse, umso geringer ist das Risiko, Parkinson zu bekommen. Aha. Das glaube ich auf jeden Fall. Aber nicht jeder Parkinson beginnt wahrscheinlich im Darm. Ich beforsche zum Beispiel auch ganz intensiv die Nase als Eintrittspforte, weil wir ja schon wissen, dass ungefähr 20, 30 Jahre vor dem Parkinson viele auch eine Riechstörung haben und die Nase ist so nah am Gehirn. Und als Eintrittspforte zum Beispiel auch für ein Virus, was den Parkinson auslösen konnte, liegt es eigentlich fast noch näher als der Darm.
Dopamin wird ja hergestellt im Körper aus Vorstufen. Zum Beispiel die Aminosäure Phenylalanin ist da ganz wichtig, die dann auch im nächsten Schritt zu Tyrosin wird und dann zu Dopamin. Kann es helfen, diese Aminosäure als Nahrungsergänzungsmittel zuzuführen, damit der Körper mehr Material hat, um Dopamin herzustellen?
Also ich kenne zumindest keine Studie, die das belegt hat. Mhm. Man kann, glaube ich, schon einiges tun, um diesen entzündlichen Prozess im Körper runter zu regulieren. Aber ich wüsste keine Studie, die wirklich eindeutig zeigt, dass Nahrungsergänzungsmittel den Parkinson irgendwie positiv beeinflusst. Außer vielleicht unsere Parkinson-Medikamente greifen schon auch ein bisschen in den Stoffwechsel ein. Und da ist ganz wichtig, dass man genügend Folsäure und Vitamin B12 zu sich nimmt.
Wie sieht's denn aus mit Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren, die ja ebenfalls fürs Immunsystem sehr wichtig sind und für die Gehirngesundheit?
Ich glaube schon auch, dass da einiges sehr, sehr wichtig ist, aber ich finde es auch wichtig, dass man das durch natürliche Ernährungsgewohnheiten zu sich nimmt und nicht unbedingt nur durch zusätzliche Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Das ist sicherlich im Falle eines Vitamin B12 oder Folsäuremangels anders, aber für die allgemeine Gesundheit, glaube ich, ist es so, dass eine gesunde Ernährung ausreichend sein sollte, um diese Vitamine auszugleichen. Ich glaube, im hohen Alter kann es auch sein, dass der Darm nicht mehr so gerne oder gut Vitamine aufnimmt aus dem Gemüse, aber so ins Blaue hinein Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, da wäre ich wahrscheinlich vorsichtig.
Wie sieht's aus mit den Hormonen? Sie haben ja gesagt, Frauen sind seltener betroffen, könnte Östrogen ein Schutzfaktor sein und wäre dann daraus die Konsequenz vielleicht abzuleiten, dass Frauen eine bioidentische Hormonersatztherapie ab der Menopause bekommen sollten, um weiterhin besser geschützt zu sein?
Also ich glaube, auch da sind die Studien noch nicht ganz eindeutig. Mhm. Es kann auch einen ganz anderen Grund haben, warum Frauen weniger betroffen sind, beispielsweise die Menstruation. Im Blut haben wir sehr viel Alpha-Synuclein, das heißt, man verliert ja relativ viel durch die Menstruation. Also vielleicht ist das auch ein Faktor. Also auch da ist noch nicht das letzte Wort gesprochen.
Aber es ist so spannend. Wir suchen weiter und wir finden noch irgendwann was. Und darüber wollen wir jetzt auch nochmal sprechen. Sie haben ja schon über Therapien geredet. Sie haben gesagt, es gibt Dopamin oder Medikamente, die so wirken wie Dopamin. Sie haben vom Hirnschrittmacher gesprochen. Sie haben natürlich auch betont, wie wichtig die Ernährung ist und die Physiotherapie und vielleicht sogar auch die Psychotherapie für das, was man ja erstmal verarbeiten muss. Aber was gibt es noch? Wohin geht da die Therapiereise? Worauf können Betroffene hoffen?
Also es gibt ja durchaus ganz gute Ideen, wie man dem Herr werden könnte, diesem Alpha-Synuclein in den Zellen. Und es gibt tatsächlich Antikörperstudien, ähnlich wie beim Alzheimer ja auch, dass man Antikörper gegen dieses verklumpte Eiweiß, beim Alzheimer ist es ein anderes Eiweiß, gibt, was außerhalb der Zelle verklumpt und die Nachbarzelle zum Beispiel ansteckt. Diese Studien laufen, die sind noch nicht ganz ausgewertet. Aber ich glaube, die Voraussetzungen für diese Medikamente sind wirklich besser, denn jeder tut sich eine ganze Menge. Aber ich glaube, wir müssen parallel sehr an unserer Frühdiagnose arbeiten, weil wie gesagt, wir sind, wenn wir dann erst anfangen, Parkinson-Patienten zu behandeln, die schon zittern oder unbeweglich sind, einfach zu spät.
Vielleicht kann man ja irgendwann auch über Stammzelltherapie da wieder neue Zellen reinsetzen, die dann frisch sind und wieder losproduzieren.
Auch diese Studien laufen ja schon sehr lange, teilweise auch inzwischen sehr erfolgreich. Also ich glaube, auch da kann die Zukunft einiges bringen. Mhm. Ja.
Haben wir noch was an Medikamentengruppen vergessen?
Es gibt ganz zahlreiche Medikamente. Ich sagte ja so ungefähr 15. Also zu Beginn sollte man beispielsweise ein Medikament einnehmen, der sogenannte MAO-B-Hämmer. Der hemmt erstmal den Abbau des körpereigenen Dopamins. Also wenn Dopamin im Spalt ist, also wenn die Zelle das ausschleust, dann wird es halt vom Körper auch gerne dann abgeräumt. Und man könnte das damit erstmal hemmen, damit es mehr diesen Rezeptoren zur Verfügung steht. Das ist beispielsweise ein Medikament, was man im Frühstadium oft sehr gerne gibt, gerade auch bei jüngeren Patienten. Mhm. Man muss das sehr personalisiert betrachten. Man muss das Alter des Patienten betrachten, den Zustand, das aktuelle Stadium, vielleicht auch noch andere Erkrankungen, andere Medikamente, die eine Rolle spielen. Also da kann ich vielleicht auch nochmal eine Lanze brechen für die Parkinson-Kliniken, die es ja auch in Deutschland gibt, die ja eigentlich im Grunde genau das machen. Ich habe lange in den USA gelebt und da sind die Parkinson-Patienten wesentlich schlechter versorgt, weil die da nur ambulant behandelt werden können. Wir haben in Deutschland die Möglichkeit, dass wir diese Parkinson-Kliniken haben und dieses sehr intensive, sehr individuelle, stadiengerechte Einstellen der Medikamente ist schon was sehr Besonderes hier in Europa und in Deutschland. Und ich glaube, deswegen geht es Parkinson-Patienten in Deutschland eigentlich ganz gut.
Haben die viele Nebenwirkungen durch die Medikamente?
Ja, klar. Nebenwirkungen haben diese Medikamente alle. Diese Dopaminagonisten bei jüngeren Patienten machen gerne mal sogenannte Impulskontrollstörungen. Wir hatten es vorhin schon angesprochen. Auch mit so einem Suchtverhalten kann das einhergehen. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich hatte eine Patientin, die hat unendlich viele Schuhe gekauft. Oder jemand, der dann nur noch Computer spielt oder wo sich im Kopf den ganzen Tag alles nur um Sex dreht. Das ist sogenanntes Suchtverhalten oder Impulskontrollstörungen, die durch Dopaminagonisten ausgelöst werden können. Die haben natürlich auch noch zahlreiche andere Nebenwirkungen, weshalb Dopaminagonisten auch bei älteren Parkinson-Patienten eigentlich nicht gegeben werden sollten. Da lösen sie ziemlich gerne auch mal Halluzinationen aus. Mhm. Und Halluzinationen sind Nebenwirkungen, die wir bei Parkinson wirklich gar nicht tolerieren, weil wer mal Halluzinationen hat, die können sich sehr schnell verselbstständigen, auch mal in eine knackige Psychose sich entwickeln.
Wie wirkt sich die Krankheit eigentlich aufs Familienleben aus? Was tut man, wenn man jemanden in der Familie hat, der die Krankheit hat? Wie lebt man zusammen? Was kann man tun?
Also ich glaube, man muss tatsächlich erstmal eine ganze Menge Geduld mitbringen und Verständnis dafür, dass ein Parkinson-Patient insgesamt verlangsamt ist. Der meint es ja nicht böse, aber das kann einfach passieren. Und dann, glaube ich, ist es immer gut, wenn die Familie mitmacht. Ist ja immer super, wenn die Familie zum Beispiel auch mitmacht, den Sport mitzumachen. Mhm. Auch den Schweinehund zu überwinden und immer rauszugehen und zu laufen beispielsweise. Parkinson-Patienten mit einem Hund sind gesünder, das behaupte ich zumindest immer, weil die rausgehen. Und natürlich wird es im weiteren Verlauf der Parkinson-Erkrankung dann, wie gesagt, unzuverlässiger und schwieriger mit der Einstellung. Das ist schon so, dass der Alltag dann ganz schon eingeschränkt werden kann. Aber ich glaube, mit viel Geduld und Motivation habe ich zumindest erlebt, dass da auch Familien durchaus auch fast ein bisschen aufleben können mit so einer Diagnose in der Familie.
Sie haben gesagt, dass in Deutschland die Patienten besonders gut versorgt sind im weltweiten Vergleich. Wie ist denn die Lebenserwartung? Kann man da was zu sagen?
Mit den heutigen dopaminergen Medikamenten ist die Lebenserwartung eigentlich nicht geringer als bei der Allgemeinbevölkerung.
Wow.
Das kann man, glaube ich, wirklich mit Fug und Recht behaupten. Klar, ich hatte es vorhin angedeutet, gibt es natürlich dann auch Gedächtnisschwierigkeiten, auch mal demenzielle Entwicklung, was dann irgendwie die Erkrankung limitiert. Aber an sich geht es wirklich lange, lange Jahre sehr, sehr gut mit den Medikamenten, die wir haben.
Mhm. Ich fand es sehr interessant und aufschlussreich und ein bisschen bedrückend, aber auch gleichzeitig Hoffnung machend. Und ich finde es toll, dass Sie da so spezialisiert daran forschen, dass das keine Nischendiagnose ist, sondern dass es ja, zu dem gemacht wird, was ist nämlich ein Problem, das wahrscheinlich in der Zukunft eher größer als kleiner wird und dass es dann Lösungen geben wird und dass sie auch so modern sind mit den Dingen, die sie ausprobieren und hoffentlich werden sie immer früher rechtzeitig Menschen helfen, die auf dem Weg sind, Parkinson zu entwickeln. Also vielen Dank für diese anschaulichen Erklärungen.
Ja, ich danke und ich hoffe wirklich, zum Schluss bleibt die Hoffnung und ich sage immer, nicht den Kopf in den Sand stecken.
Ja, und schön, dass wir hier in diesem Land leben, wo es solche Leute gibt wie Sie, die ja, ihr ganzes Herzblut in die Forschung stecken. Danke.
Gerne.
Das war's für heute. Die nächste Folge von Ist das noch gesund? Erscheint in einem Monat. Um sie nicht zu verpassen, folge uns einfach in deiner Podcast-App. Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann hinterlasse gerne eine nette Bewertung. Bei Fragen, Kritik oder auch Themenvorschlägen erreichst du uns unter podcast@tk.de oder nutze die Social-Media-Kanäle der Techniker. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.